Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ich war am 2.10.2015 auf dem Inspiration Camp in Bonn und das wurde organisiert von der Katrin Linsbach und der Marit Eilke und es war ein absolut super Barcamp. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich werde sicher nächstes Jahr wieder hingehen. Und so habe ich, wie das auf einem Barcamp halt üblich ist, auch eine Session aufgehangen und diese Session hier mit aufgezeichnet. Verzeiht mir die teilweise etwas schwierige Tonqualität. Es ist ein Live-Recording, dementsprechend guckt. Ich hoffe, dass das für euch hier akzeptabel ist.
Also Thema, was ich hier aufgehangen habe, ist weniger arbeiten, mehr verdienen. Vielleicht die einen oder anderen kennen mich. Ich bin von Hause aus Systemingenieur, bin seit 10 Jahren unternehmerisch aktiv in allen möglichen Varianten. Ich habe 2005 gestartet als Troubleshooter. Als Freiberuflicher habe ich Entwicklungsprojekte in der Automobilindustrie gerettet. Bin ganz froh, dass ich heute nicht mehr dort bin. Sonst wäre ich wahrscheinlich in Wolfsburg. Die haben nämlich gerade ein Problem. Das war genau das, was mein Thema früher war. Solche Projekte zu retten. Und ich habe in dieser Zeit halt auch viel rumexperimentiert. Oh, es gibt Kekse. Mist. Habe in der Zeit auch viel rumexperimentiert. Ich habe insgesamt 6 Firmen gegründet, auch erfolgreich verkauft, auch eine durch eine Insolvenz hindurch gebracht. Ich habe alle Höhen und Tiefen, glaube ich, so erlebt, die man so in 10 Jahren unternehmerisch aktiv sein erleben kann. Ich habe Anfang 2012 angefangen mit einem Podcast, Zukunftsarchitekten, das ist ein Ingenieur-Podcast, wo ich im Grunde angefangen habe, mein ganzes Wissen als Troubleshooter, als Ingenieur, als Systemingenieur, all das, was ich so erlebt habe, da reinzukippen und das hat im Grunde mein gesamtes klassisches Geschäft, was zwar vorher auch übers Netz lief, aber eben doch anders, komplett umgekrempelt. Ich habe keine Mitarbeiter mehr, ich bin Solopreneur, ich bin unabhängig von Zeit und Ort und habe auch die finanzielle Freiheit, heute zu machen, was ich will. Und das ist im Grunde so ein bisschen das, was ich euch erzählen will. Wie ist der Weg gewesen? Was sind meine Erfahrungen? Was hat funktioniert bei mir? Was hat nicht funktioniert? Ich habe genau diesen Fall, wie eben die eine Teilnehmerin fragte. Ich habe natürlich noch Offline-Business. Also ich habe Kunden wie Hilti. Ja, aber ich arbeite mit denen komplett nur noch übers Netz. Meine primären Einnahmequellen heute, ich bin halt als virtueller Mentor unterwegs für solche Projekte. Ich habe natürlich meine digitalen Produkte, wo ich passives Einkommen habe. Und ich kriege als bezahlter Speaker Geld. Nebenbei habe ich eine sehr gut laufende Nischenseite mit dem langweiligsten Ingenieurthema, was man sich vorstellen kann, Lastenhefte. Gut, aber wie ist das, die ganze Reise gekommen und was steckt da im Grunde hinter? Wenn ich mir diese 10 Jahre angucke, also 2005 gestartet, heute sind wir Oktober 2015, also ziemlich genau 10 Jahre unterwegs, habe ich 2010 einen ziemlichen Bruch erlebt und bin das erste Mal so wachgerüttelt worden, aus diesem Hamsterrad des Unternehmers doch mal vielleicht auszusteigen. Ich habe hier 2010, also die Geschichte ist die, ich habe hier gestartet als Freiberufler, habe mit anderen kooperiert, habe daraus eine GmbH und Co. KG geschmiedet mit 15 Mitarbeitern. Das komplette Programm, was man so erzählt bekommt, wenn man sich mit dem Thema Unternehmertum beschäftigt, rauf und runter. Und habe, wir haben die Wirtschaftskrise durchsurft, sind da auch ganz gut irgendwie mit natürlich den üblichen Blessuren rausgekommen. Das hat alles gar nicht so das Problem gemacht. Bin im Sommer 2009 über die Werteebene mit einem Gesellschafter in die Wolle gekommen. Wir wussten zu der Zeit, dass unsere zweite Tochter unterwegs ist und er hatte eine andere Vorstellung, was meine Arbeitszeit im Unternehmen darstellt. Und bin quasi zum Ende 2009 mit dem Verkauf meiner Anteile rausgestiegen aus diesem Unternehmen und habe wieder gestartet in die Freiberuflichkeit. Ganz ursprünglich wieder ein Projekt mitgenommen, Projekte gerettet, alles drum und dran. Und ich habe zu der Zeit das erste Mal mich damit beschäftigt, was ist eigentlich meine Arbeitszeit? Wie viel Zeit arbeite ich eigentlich? Dieser Impuls kam aus dem Buch von Mehrad. Ich weiß nicht, kennt ihr das Buch? Stefan Mehrad, sag euch was. Der schreibt ja in seinem Buch sehr schön, nimm dir mal einen Flipchart und mach mal einfach eine Liste aller Tätigkeiten, die du so im Monat machst. Alles, was du irgendwie business-, arbeitsmäßig zusortieren würdest. Dann machst du eine zweite Spalte, wie viele Stunden du ungefähr dich damit beschäftigst. Und meine erste Erfahrung war, dass ich dachte, ich bin da ganz normal unterwegs, ja, dass ich 250 Stunden nur Arbeit. Da war noch nicht bei Sport, da war noch nicht bei Freunde, da war noch nicht bei Privat, nichts. Das ist alles, was ich irgendwie in irgendeiner Form meinen Business-Aktivitäten zuordnen können. Das war Projektgeschäft natürlich. Ich habe damals klassisch Zeit gegen Geld auf Projektgeschäft gearbeitet als Ingenieur. Ich habe mich rumgeschlagen mit den Banken damals da. Das ging dann los mit der Insolvenz der Firma. Ich habe zwar die Anteile verkauft, bin aber aus den Bürgschaften nicht rechtzeitig rausgekommen. All den ganzen Kram und stellte fest, so, irgendwie passt das nicht. Ja, weil ich, als ich hier gestartet habe in die Selbstständigkeit, das war immer mein Ziel, ja, da hatte ich ein Jahresgehalt als Ingenieur mit Führungsverantwortung von 80.000 Euro Jahresgehalt brutto und habe ungefähr 160, 170 Stunden gearbeitet. Das war so im Grunde das, wo ich herkam. Und wenn ich jetzt plötzlich die Kalkulation hier aufmachte und sagte, okay, ja, ich arbeite jetzt plötzlich 200, 250 Stunden und mehr, ja, und setze das mal ins Verhältnis zu meinem Einkommen nach Steuern, also das ist ja das, was auf meinem Privatkonto am Ende des Tages dann landet, passte das nicht mehr. Ja, und sagte, das muss irgendwie anders sein. Und dann habe ich im Grunde mich angefangen, damit zu beschäftigen, was geht da. Das Thema Unternehmensaufbau mit Mitarbeitern und anderen Gesellschaftern war durch für mich, für mein Leben. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja die Möglichkeit, das eine oder andere über das Internet zu machen. Und hallo. Ihr seid die Hummeln. Wir sind das Themen weniger arbeiten, mehr verdienen. Genau. Und genau, habe mich damit beschäftigt, wie kann ich das anstellen, dass mein Business besser funktioniert, ich aber weniger zu arbeiten habe. Also wo ich auf dieser Liste wesentlich weniger an Arbeit draufschreibe und trotzdem am Ende des Tages unterm Strich ganz gut verdiene. Und auch im Konzernkontext. Ja. Ich sag mal, die wichtigste Erkenntnis für mich war eben diese Kalkulation. Und das kann ich jedem mal selber empfehlen zu machen. Macht mal diese Liste an Stunden pro Monat, die ihr in irgendeiner Form eurer unternehmerischen Aktivität, egal was ihr macht, ob ihr jetzt als Coach alleine oder in irgendeiner Konstellation oder mit Mitarbeitern oder so unterwegs seid, das, was du als Unternehmerin, Unternehmer tust, mal aufzusummieren. Ja? So, das heißt, wenn ich mir das angucke, ist überhaupt kein Problem. Ich rutsche einfach ein Stück nach vorne. Ja, wenn ich mir das mal angucke, ich habe hier irgendwie 250 Stunden auf der Uhr gehabt. Und ich habe zwar immer einen guten Umsatz gehabt und auch einen guten Nettoeinnahmestrom, aber irgendwie war das immer so, dass ich das Gefühl habe, so, da wollen ganz viele Leute von mir auch Geld haben. Ja, andere Freiberufler, die für mich gearbeitet haben, meine Mitarbeiter wollten Geld, der Vermieter wollte Geld. Die Banken wollten Geld, alle möglichen Leute wollten Geld von mir. Das heißt, da kam zwar oben schön viel Geld rein, aber ganz viel Geld ging auch irgendwie wieder raus aus dem ganzen System. Sodass ich am Ende des Tages für mich selber irgendwie, wenn ich jetzt rückblickend gucke, ich hatte einen Eurobetrag nach Steuern, also nachdem das die Einkommensteuer abgezogen ist, das müssen wir immer rechnen, ne? Alles andere ist nur der Zwischenwert, mir überwiesen ungefähr 4.500 Euro. Ja. So, das heißt, wenn wir jetzt mal die Mathematik bemühen, relativ simpel, und wie gesagt, ich kann das jedem mal empfehlen, selber für sich selbst zu machen. Das ist sehr spannend, was da rauskommt. Ja. 4.500 geteilt durch 250 habe ich einen Stundenlohn, ja, von 18 Euro als Unternehmer. Ja. Genau, jetzt mache ich mal die gleiche Kalkulation. Ich mache, 80.000 Jahresgehalt geteilt durch 12 mal 0,6. Man zahlt ja auch als Angestellter. So, dann bin ich bei 4.000 Euro Nettogehalt gewesen, was mir damals mein Arbeitgeber überwiesen hat. Geteilt durch, ich mache mal 170 Stunden. Wir waren damals, so, das heißt, ich habe als Angestellter damals, was waren das jetzt genau, 23 Euro? 23,52 Euro die Stunde bekommen. Als Angestellter, ja? Also bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Das heißt, das hier ist jetzt irgendwie Mist. Ja? Ziemlicher Mist. Das Problem ist, die meisten von uns, ich habe es ja selber auch nicht gemacht, diese Kalkulation mal zu machen und für sich selber mal rauszuarbeiten, okay? Ja? Weil ich habe einen ganz anderen Antrieb gehabt, damals in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe 90 bis 94 im kleinen Ingenieurbüro gearbeitet, als Stift, habe da gelernt, mein ganz normales Gesellen, 3,5 Jahre Gesellenausbildung gemacht. Und das war halt ein 10-Mann-Ingenieurbüro. Und der hat es, ich war damals 16, als ich da eingestiegen bin als Geselle, als Azubi, als Stift. Heute weiß ich das, was das heißt. Damals fand ich es komisch, dass in diesen 3,5 Jahren der Laden erst ihm gehörte, dann seiner Frau, dann seiner Tochter. Wir wissen, was das heißt. Ja? Was für mich aber... Dann war ich weg. dann kam der Staat und sagte, hier Zivildienst oder Bundeswehr. Heute gibt es den Laden nicht mehr. Er hat sich dann einen Zeltplatz in Ostdeutschland gekauft. Keine Ahnung, was der heute macht. Und zwar das in einem Unternehmen, was in den 90ern ein Produkt auf dem Markt hatte, wo es ums Stromsparen für die Großindustrie ging. Ja, der war absolut, würden wir heute sagen, in einem blauen Ozean unterwegs und hat es trotzdem hingekriegt, sowas dahin zu legen. Nichtsdestotrotz hat das meine Neugier entfacht, habe gesagt, oh, das ist ja cool, das kann ich besser, was muss ich machen? Ich muss einen Ingenieur machen. Technik hat mich immer schon fasziniert. Habe dann 2000 abgeschlossen und habe dann gesagt, okay, man kriegt ja diesen ganzen Terrain da erklärt mit Unternehmer und was man da so alles machen muss, Kaffee und Krediten und so weiter, kriegt man alles so erklärt. Ich fand das irgendwie seltsam und habe gesagt, ich gehe jetzt 5 Jahre in die Anstellung, mache grüne hintern Ohren weg, Netzwerk aufbauen, verstehen, wie funktioniert das eigentlich so hinter dem Vorhang alles. Automobilindustrie ist immer noch sehr speziell, also Entwicklung von Autos. Und habe mir 5 Jahre gegeben und habe dann quasi mit diesem Stundenlohn, sage ich jetzt mal, aus der Anstellung in die Selbstständigkeit gewechselt und habe diese Entwicklung hingelegt und fand das irgendwie schräg. Ja. Mit allem drum und dran, ja, mit dem ganzen Kladderadatsch, der da rein mit dieser Insolvenz dazu kam und so weiter. Und wenn ich die Rechnung heute mache, sieht die so aus, ich arbeite heute ungefähr 100 Stunden und ich überweise mir, ich gönne mir, der Staat gibt mir nach Abzug der Einkommensteuer die Freiheit, 8.000 Euro auf mein privates Konto zu packen. Wenn ich das jetzt mal rechne, Entschuldigung, Ingenieure und Live-Rechnen ist ganz fürchterlich, das geht gar nicht. Ja? Genau. Ja, was haben wir uns damals für einen tollen Taschenrechner gekauft, weil wir dachten, dass wir damit die Mathe-Klausur bestehen. So, das heißt, das ist das, was ich im Grunde in den letzten 5 Jahren gebaut habe. Und vor allem der größte Teil kam in den letzten 2,5 Jahren dazu. Ja. Ja. Wie gesagt, ich empfehle jedem mal von uns, die irgendwie selbstständig sind, mal diese Kalkulation für sich selber auch in Ruhe mal zu machen. Wie viel Zeit investiert ihr pro Monat in euer Geschäft? Ja. Und wie viel überweist ihr abzüglich Einkommensteuer, Rücklage, das ist ja bei uns dann meistens, dann wirklich am Ende des Tages auf euer eigenes Konto? Das ist eine spannende Kalkulation. Und ich finde diesen Wert jetzt auch noch nicht so berauschend. Ne? Also da kann man noch was machen. Also das ist der Weg, den ich jetzt gehen werde. Also, ja, gerne.
Das sind ungefähr 25 Stunden, wenn es wirklich klappt.
Ja.
Und die goldene Frage, was kannst du da ja bezahlen?
Ich habe drei Kinder. Genau. Also, ich habe drei Kinder. Ich habe endlich Zeit dafür. Ich habe es gemerkt, gerade bei unserem dritten, wie wenig ich die ersten beiden mitbekommen habe. Unsere Älteste ist 2007 geboren worden, mitten in die Wirtschaftskrise, aus meiner subjektiven Sicht hinein. Ja, dieses Kind habe ich nicht aufwachsen sehen, die ersten drei Jahre. Ja, die zweite ist 2010 geboren worden, mitten in diese ganzen Nachwehen der Insolvenz hinein. Ja, da habe ich auch nicht wirklich viel von mitbekommen. Ich bekomme es jetzt bei unserem Sohn, der ist vor zwei Jahren geboren worden, mit, wie das ist, vor allem das zweite Lebensjahr zwischen 12 und 24 Monaten, wie abgefahren das ist, ja, wie die diese Kinder die Welt entdecken. Ja, die größte ist jetzt mittlerweile in einem Alter, wo Papa peinlich ist. Ja, also da ist es so. So, und das ist zum Beispiel ein Teil, den ich mache. Sport mache ich momentan wieder. Das ist nicht umsonst so. Ja, weil bei 250 Stunden, und da ist noch kein Sport bei, stellt sich die Frage, wann schläfst du? Ich habe auch viel, viel weniger geschlafen früher. Ich habe im Durchschnitt 4 bis 4,5 Stunden geschlafen. Das war mein normales Pensum. Ich habe heute ein ganz anderes Problem, da bin ich bei dir. In dieser Zeit, vor allem in dieser Zeit, war es so, ich habe tagsüber für andere gearbeitet. Projektgeschäft, Business und so weiter und so weiter. Dann kam noch eine Familie, ja, und dann irgendwann waren die alle im Bett. Das heißt, mein Online-Business fing nachts um 11 an. Ja, und dann bist du bis 2 Uhr damit beschäftigt, irgendwelche WordPress-Sachen da abzuarbeiten oder irgendwelches zu verstehen, wie das, diese ganze Mechanik da ineinander sich hineinwuselt. Ja. Genau, ja. Das ist jetzt meine Situation, dass ich tagsüber viel Zeit habe und abends gar nicht mehr arbeiten muss. Versuch das mal aus so einem Zirkuspferd wie mir da rauszukriegen. Ja, das ist die größte Herausforderung, die ich momentan habe. Ja. Genau. Ja, ja. Genau, genau. Ganz wichtiger Punkt. Genau. Ja.
Frage noch einlegen, weil das auch hängt. Gerne. Ich bin einer von den wenigen, die ich mal der 100% Festangestellte arbeitet.
Okay.
Für mich stellt sich die Frage, wie finde ich mit zwei Kindern und Frau, die nicht arbeitet, überhaupt einen Absprung aus dem Hamsterrad? Das ist schon eine ganz andere Nummer, weil ich muss im Moment von morgens bis 5 Uhr auf, arbeite bis um 9 Uhr für mein eigenes Business, was im Moment nichts abwirft, klar. Ja. Und dann gehe ich gehetzt an meinem Computer, arbeite für meinen Arbeitgeber und abends um 10 Uhr bis 12 Uhr setze ich mich nochmal.
Also ein ganz wichtiger, vielleicht die Antwort für die Michaela wird vielleicht schon ein Schritt in die richtige Richtung sein. Bei mir ist der große Effekt die Nische. Ja? Und zwar, wie gesagt, ich habe angefangen, Anfang 2012 diesen Podcast da für Systemingenieure zu senden und habe da so rumgesendet. Eugen, wir kennen uns persönlich auch über den Podcast. Da ist es so, ich sende ja zu allen möglichen Themen. Ja? Ingenieurthemen, Leadership-Themen, Kommunikationsthemen, Fachthemen, Methodenthemen, Buchtipps, alles Mögliche. Und dann habe ich irgendwann, ich bin kein Blogger, also ich bin irgendwie nicht dazu geboren, eine Stunde vor so einem Monitor zu sitzen und einen Blogpost zu schreiben. Nichtsdestotrotz schreibe ich Lastenhefte, das ist irgendwie, oder E-Books. Ja, ich kriege das irgendwie nicht hin. So, auf jeden Fall, ich habe beim Zukunftsarchitekten, diesem Ingenieur-Podcast, genau 5 Blogposts gemacht in 3,5 Jahren. Ja, so natürlich Episoden ohne Ende, aber es ist Audio, da kann Google so gar nichts mit anfangen. Und einer dieser Blogposts ist Lastenhefte erstellen. Ja, das ist einfach nur ein Schritt, einfach ganz simpel, wie ich als Systemingenieur, das ist ein Teil meines Handwerks als Systemingenieur, tak, 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 ein Lastenheft erstelle. Das Ding rankt extrem hoch, obwohl ich keine Ahnung von SEO habe. Ja, wenn du Lastenheft eingibst bei Google oder gar Lastenheft erstellen, findest du diesen Artikel beim Zukunftsarchitekten. Und ich habe vor einem guten Jahr irgendwann ein Muster gesehen. Leute kommen auf mich zu, kaufen bei mir Speaking-Gigs ein, kaufen bei mir das Mentoring ein, kaufen bei mir Get-the-Job-Done-Dienstleistungen ein. Irgendwie immer um dieses ganze komische Thema Lastenheft. Und ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, was ist deine Leidenschaft? Ja? Also, ja, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich sah das nur und dachte so, vielleicht ist da was drin. Ja, vielleicht kann man damit was machen. Und habe mit Lastenheft erstellen.de eine Nischenseite gestartet zu dem Thema. Ja. Und die geht momentan ab wie die Rakete. Also das ist völlig irre. Lastenheft, ja, das ist Nische in der Nische, in der Nische, in der Nische, in der Nische. Ja. Das ist nicht nur für Ingenieure in der Extremnische. Ich beschäftige mich in dieser Nische mit dem Thema Lastenheft auch nur um die Erstellung des Lastenhefts. Ich nicht um die Analyse, was Systemingenieure auch machen. Andere Lastenhefte von anderen Ingenieuren analysieren und darauf basieren, Pflichtenhefte zu schreiben. Nee. Ja, nee, das analysieren finde ich irgendwie langweiliger, als sie zu erstellen. Ja. Aber jetzt, genau, also das ist das eine Thema, ja. Das eine Thema, das eine Puzzlestück im Grunde, was ganz wichtig war bei mir, Nische. Und das macht auch total Sinn. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Jörg für seinen Podcast ein Interview gehabt, und da hatten wir genau den Fall, mal angesprochen. Ich habe 2000 angefangen damals zu joggen. Ich habe als Jugendlicher Leistungssport gemacht, bin im Studium komplett rausgegangen auf dieser Nummer. Ja, ich wurde nicht größer, aber schwerer. Und das hat mir dann nach dem Studium so gar nicht mehr gefallen und habe gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und da ich damals als Ingenieur auch schon viel unterwegs war, war so Rudern, Baseball, Basketball, was ich so früher als Jugendlicher sehr intensiv gemacht habe, überhaupt nicht möglich. Also Joggen oder Mountainbiken. Und dann, wenn du unterwegs bist, ist das mit dem Mountainbiken auch nicht so. Also Joggen. Und wenn ich eins gehasst habe als Jugendlicher im Leistungssport beim Rudern, hat man im Winter immer gejoggt. Ja? Nichtsdestotrotz hatte ich da irgendwie ein bisschen Erfahrung. Also habe ich mir Schuhe gekauft und habe angefangen zu joggen 2001. Anfang 2001. Und das lief auch ein Jahr ganz gut. Und nach einem Jahr plötzlich hatte ich totale Probleme mit dem Knie. Ja, ich kam dann abends nach Hause, nach einer Runde, Stunde gelaufen ungefähr, super, hatte total Spaß gemacht, kam an, durch die Tür, Treppe rauf, voll die Knieschmerzen, extreme Knieschmerzen. Oben angekommen, in der Wohnung, gerade gehen, überhaupt kein Thema. Ich so, was war das denn? Ja, Treppe runter, wieder, ich bin wie so ein 80-Jähriger die Treppe rauf und runter nach dem Laufen. Ich so, scheiße, was ist das denn? Das kann doch jetzt nicht sein, ja. Dann haben wir jetzt gedacht, naja, so alt bist du jetzt auch nicht, also irgendwie komisch. Ja. Und habe dann das 2-3 Mal noch mal gemacht, bis ich dann gesagt habe, okay, wenn das jedes Mal am Joggen auftritt, ist da irgendwas nicht okay, was mache ich jetzt? Und das ist genau so funktioniert Nische. Ja. Das ist völlig klar, wenn ich ein Problem habe mit Schmerzen, dann gehe ich nicht zum Ingenieur, dann gehe ich zum Arzt. Das ist schon mal der erste Schritt in die Nische hinein. Ja. Der zweite Schritt ist, jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, Arzt. Ja, Zahnarzt ist jetzt auch der Falsche für die Nische. Ja, also, was haben wir noch? Allgemeinmediziner ist natürlich sehr allgemein. Ja. Genau, ich wusste gar nicht, wie die heißen. Ja. So, ich habe erst mal im Internet geguckt, so, wie heißen die, genau, wie heißen denn die, die da so, so, Orthopäde, okay, Orthopäde. Dann guckte ich damals, wo ich gewohnt habe, Orthopäde, und durch Zufall schmiss mir halt Google raus, so, da gibt es einen Orthopäden, der ist gar nicht weit weg und der ist sogar auf Sportmedizin spezialisiert, dachte ich, super. Ja, Orthopäde, Sportmedizin, Knie war der sogar. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass er für Knie spezialisiert ist. Ich bin erstmal Orthopäde, Sportmedizin, nicht weit weg von der Wohnung. Also bin ich da hingefahren, da hingesetzt, habe gesagt, Sie sind ja genau richtig für mein Problem mit den Knien. Da hat er sich das angeguckt, dachte, wie so ein Arzt das so macht. So, ja. Ich schreibe ihm meine Überweisung für einen Kernspinnen irgendwas. Ich so, keine Ahnung, was das ist, ich war noch nie im Krankenhaus, gehen wir mal hin. Also bin ich also schon eine Röhre gefahren worden mit meinem Knie. Die Bilder wurden zu ihm geschickt. Ich hatte 2 Wochen später wieder einen Termin bei ihm. So. Er hat sich das angeguckt, hat gesagt, wissen Sie was, Sie haben die falschen Schuhe. Ich so, was? Ja, Sie haben die falschen Schuhe. So, okay. Spannend. Hat mir andere Schuhe, medizinisch war es so, dass ich durch die Fehlhaltung des Fußes die Durchblutung des Knorpels nicht richtig optimal hatte. Und das hat an einer Stelle zu einer Austrocknung geführt. Die hat einen Riss gebildet in der Kniescheibe und das tat halt weh. So. Das war nur Schuhe. Ja. Meine Schwester ist Physiotherapeutin. Da habe ich die Story erzählt, habe gesagt, oh, ich darf jetzt 3 Monate nicht joggen und so weiter. Der hat gesagt, ich habe die falschen Schuhe. Sagt sie, was ist denn das für ein Arzt? Der ist cool. Ich so, was? Wieso? Der hat, genau. Meine Schwester sagt, alle machen erstmal eine Endoskopie in das Knie rein. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn es heile ist. Wenn es kaputt ist, okay, ist was anderes. Ja, aber einmal diese Kapsel aufmachen ist gar nicht gut, sagte meine Schwester. Ich so, war sinnvoll, in die Nische zu gehen und zu diesem Spezialisten. Und genauso funktioniert es bei mir heute auch. Bei mir schlagen die auf, die Probleme haben mit ihrem Lastenheft, die entweder selber lernen können wollen und begleitet werden möchten und nicht die ganzen Fehler alle selber ausprobieren über 2-3 Jahre, um dann vielleicht irgendwie da so ein Lastenheft zusammenzustumpern. Ja, oder die sagen, shit, wir brauchen jetzt innerhalb von 2 Wochen ein Lastenheft, kannst du das machen. Ja, das ist Oder Sie kaufen sich bei mir die Online-Kurse und das E-Book zum Thema Lastenheft, den ganzen Zoo, den man da so mit der Zeit entwickelt. Genau, also ein ganz wichtiger Punkt, Nische. Nische. Ja,
ja, Moment, aber wenn die Nische, wenn es da gar keinen Bedarf gibt, ja,
ja.
Ich gehe so sehr in die Nische, dass die einfach, dass, da gibt es nicht genug Kunden einfach. Wo ist da die sinnvolle Grenze?
Das kannst du nur austesten. Ich bin so in der Nische mit diesem einen Dienstleistung, die du ja kennst, mit diesem Lastenheft erstellen in 2 Wochen, inklusive Freigabe. Ich habe vielleicht 4 oder 5 Anfragen pro Jahr für dieses Thema, wo die sagen, kannst du uns in 2 Wochen ein Lastenheft erstellen? Für diese Dienstleistung nehme ich 25.000 Euro für den Einsatz der freiberuflichen Ingenieure, die das dann nach meinem Prozess, nach meinem ganzen Vorgehensweise umsetzen, die ich geschult habe dafür, habe ich ungefähr Ausgaben von 3.500 Euro. Diese Ingenieure sind glücklich über diesen Job. Sie verdienen viel mehr, als sie sonst in der Industrie verdienen. Sie können das komplett remote machen. Das ist ein komplett virtueller Service. Keiner von uns fährt auch nur einen Meter auf den Hof von irgendeinem Kunden. Ja, das heißt, sie können von zu Hause, das machen von Hawaii von mir aus auch. Ja, das heißt, ich verdiene in diesen 2 Wochen knapp über 20.000 Euro vor Steuern alles natürlich. Ne? Das reicht, da reichen mir, überleg mal, was habe ich früher gemacht als freiberuflicher Troubleshooter? 120 Stunden habe ich geschrieben. Damit habe ich gemacht 10, 12, 15.000 Euro, je nachdem, pro Monat, netto vor Steuern. Da muss ich aber die ganze Zeit Kunden haben. Ja, man hat ja auch Urlaub und krank und so weiter, deswegen musst du das halt querrechnen. Ja. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende löse ich ein Problem. Das ist, und wenn ich jetzt rückblickend gucke, ja, ich das Thema Lastenhefte und auch vor allem so schnell Lastenhefte schreiben, war für mich nicht neu. Dieser Service, Get the Job Done Service als ein Teil des Angebotes in dieser Super-Nische ist jetzt nichts, was neu war, weil ich damals, als ich Projekte gerettet habe, ich bin in diese Projekte reingesprungen. Ja, das Erste, was ich die ersten 2 Wochen gemacht habe, ist Leadership, sprich das Team wieder aufbauen, wieder auf die Füße stellen, Schutzschirm drüber auf, das ganze Top-Management raushalten, ja, den Winterkorn mal wegschieben von dem Softwareentwicklerplatz, der hat da nämlich nichts zu suchen. Der Winterkorn soll mit mir reden, wenn er ein Problem hat mit seinem Projekt. All die Sachen, das waren die ersten 2 Wochen. Das Nächste war dann eben, ich brauchte klare Basis für die strategische Neu-Negotiation, also Verhandlung, der Ausrichtung. Wir haben 6 Monate, in 6 Monaten muss das Ding auf der Straße sein. Ich habe 2 verschiedene Situationen da als Troubleshooter. Entweder habe ich überhaupt gar kein Lastenheft, keiner hat mal die Lasten für das technische System dokumentiert, oder ich habe solche epischen Stapel von Paletten mit Lastenheften, da kann ich nichts mit anfangen. Ja? Das eine habe ich, da habe ich gar nichts, beim anderen lese ich immer noch, wenn das Projekt um ist. Ja? Dementsprechend brauchte ich damals schon einen Prozess, wo ich selber innerhalb von 2 Wochen Lastenhefte geschrieben habe. Den habe ich damals schon entwickelt zu dieser Zeit. Und was dazu kam, ich habe das zweite Problem, Ingenieure unterschreiben niemals ihre Spezifikation. Ja, das ist komisch, aber ist so. Ich brauchte also innerhalb dieser 2 Wochen einen Prozess, wo ich sogar eine Freigabe bekam und das irgendeiner unterschreiben musste. Aber wenn ich hinter Unterschriften herrenne, dann bin ich immer noch am Rennen, wenn das Projekt abgeschlossen ist. So, da ist im Grunde damals schon die Basis gestellt worden. Also guckt ruhig mal, gerade wenn ihr schon länger unterwegs seid, in eure Vergangenheit, was von den Dingen, die ihr gemacht habt, wurden immer wieder nachgefragt. Was sind so Pattern, so Muster, Entschuldigung, danke, Muster, die immer wieder auftauchen. Ja, und auch später, als ich schon rausrutschte aus dem Troubleshooter hin in das Mentoring, kamen immer wieder Kunden auf mich zu und sagten, hör mal, Mike, du hast doch damals da so ein Lastenheft geschrieben innerhalb von 2 Wochen, wir brauchen mal ein Lastenheft ganz schnell. Ja, ich habe das damals... Ja, ganz schnell kostet extra. Das ist ein Teil der Positionierung. Ja klar, ein Systemingenieur kann dir auch inzwischen 2 und 6 Monaten ein handwerklich sauberes, abgeschlossenes, freigegebenes Lastenheft schreiben. Ist überhaupt kein Thema, ist nicht meine Dienstleistung.
Aber ich glaube, das ist auch das Wichtigste an diesem ganzen Thema Nische. Klar zu machen, dass wenn man eine Nische hat, die einem anderen unglaublich viel Kosten erspart, dass man sich verabschieden muss, von dem muss der billigste sein.
Es ist völlig klar, in 2 Wochen ein Lastenheft kann nicht die technische Reife haben wie ein Lastenheft, was ich in 2 Monaten oder 6 Monaten schreibe als Systemingenieur. Das ist aber nicht dein Problem. Ja, gerne.
Soll ich noch einen kleinen Tipp aus dem Online-Marketing testen wollt, ja, nutzt dieses Google Keyword Planner Tool.
Ja.
Wahrscheinlich hier, ne? Da könnt ihr eure Keywörter eingeben, wonach ihr gesucht werden wollt. Da seht ihr die Anfragen, die monatlich Google generiert in eurer Stadt, in eurer Region, bundesweit, je nachdem, wie ihr aufgestellt seid. Da habt ihr zumindest mal einen kleinen Anhaltspunkt.
Genau. Ist jetzt schwer zu sagen, ist eigentlich nicht die Zahl selber, die absolute, sondern das Verhältnis zu, wie hoch ist Neues, ich weiß jetzt nicht, wie die Fachleute sagen. Also Lastenhefte wird relativ wenig gesucht, ist aber überhaupt nicht wettbewerbsproblematisch, ja, weil es keiner was zu dem Thema anbietet.
Eben, ja. Hat er wahrscheinlich.
Genau, das heißt, ich habe in dem Newsletter 15 Anmeldungen pro Woche. Newsletter zum Thema Lastenheft. Ja, ich müsste jetzt mal reingucken, was die aktuellen Google-Zahlen sind, ich weiß es gar nicht so. Ja, ich habe eine Menge Hits, die landen alle bei mir, nicht alle brauchen Lastenhefte, aber es ist ein sehr technischer Begriff, sehr spezialisiert. Also mein Tipp gerade für die unter euch, die schon länger unterwegs sind, guckt euch in der Vergangenheit, was vielleicht als Muster auftaucht, was immer wieder sich verkauft hat, als Dienstleistung, egal ob du Coach bist, Berater, wie auch immer, ja, was hat sich gut verkauft und vor allem, und jetzt sind wir bei dem Thema Preis, was hat sich auch wirtschaftlich gelohnt? Ja, ich habe mir mal so eine Inventarliste gemacht meiner Dienstleistungen, die ich alle sogar angeboten habe, die so im Regal stehen, ja, in meinem kleinen digitalen Shop da im Internet, so, ne, egal ob ich das persönlich dann hinter unterfüttert habe oder mit irgendwelchen Produkten und was davon funktioniert überhaupt. Ja, und dann habe ich mal erstmal ganz viel in den Keller geräumt. Ja. Also, genau, in den virtuellen Keller. Also Nische. Zweiter ganz wichtiger Baustein bei mir war, wertbasierte Aufträge. Ich bin durch Zufall in dieses Thema schon reingestolpert 2011, 2012. Es ist klassisch so für einen freiberuflichen Ingenieur, Berater, Coach, whatever. Du arbeitest auf Stundenbasis. Das heißt, du verhandelst Stunden und verhandelst einen Stundenpreis. Und daraus entsteht zum einen das Problem der Vergleichbarkeit des Eurobetrages. Ja, wie oft habe ich mich mit Einkäufern in der Automobilbranche rumgeschlagen, sagt Herr Pfingsten, 135 Euro die Stunde, ich kriege den Ingenieur aus der Tschechei für 25. Da sage ich, ja, nehmen Sie den, wenn der Ihr Projekt retten kann, ist cool. Das haben Sie trotzdem genommen. Ja, ist völlig crazy, das haben Sie trotzdem genommen. Das zweite Problem, was ich damit einherging, ist, dann habe ich Kunden, die kaufen Stundenvolumen. Das ist bei uns ganz normal, ja, man hat da so seine, man bietet 600 Stunden an für, keine Ahnung, 4, 5, 6 Monate, irgendwas in der Größenordnung. Man hat irgendwie einen Stundensatz da dran geschrieben. Dann gibt einen Eurobetrag auf dem Angebot. Dann gibt man noch einen Kaffee aus für den Einkauf, damit es durchgeht. Und dann hast du deinen Auftrag mit einem Stundenvolumen und einer Eurozahl. So, und dann geht das Ganze los. Dann verschiebt sich das Projekt. Dann sind die Ansprechpartner nicht da. Dann werden die Workshops nicht gemacht wie geplant. Dann läuft das Projekt anders. Dann kommt plötzlich ein Winterkorn und sagt, wir haben ein Softwareproblem. Das ist ein anderes Projekt jetzt wichtiger gerade als Ihr Projekt und so weiter und so weiter. Und plötzlich stehst du da und sagst, ich habe zwar jetzt Kapazität, aber sie wird gerade nicht abgenommen. Das heißt, ich kann keinen Stundenzettel schreiben und ohne Stundenzettel kann ich auch keine Rechnung schreiben. Zumindest nicht in der Höhe, die ich brauche, um da hinten den Kühlschrank für 3 Kinder voll zu machen. Ja. So, und das heißt, ich habe durch Zufall damals, weil es ein sehr gut befreundeter Entwicklungsleiter war, verhandelt, dass ich gesagt habe, was ist der Wertbeitrag, den ich stifte als Mentor in eurem Projekt? Ja, die haben das im Grunde relativ einfach gerechnet. Die haben gesagt, okay, was kostet das, wenn wir selber uns 2,5 Jahre lang auf die Klappe legen mit dem Thema? Und was kostet das, wenn der Mike das 12 Monate lang begleitet als Mentor des Projekts? Ja, ich sage auch ganz bewusst, ich bin kein Coach. Ich habe weder eine Coach-Ausbildung noch arbeite ich als Coach. Mentor ist für mich vom Verständnis jemand, der 2, 3 Runden in diesem Themengebiet schon mehr gedreht hat. Und dann können die mich halt fragen. Ich zeige diesen jüngeren, in Anführungsstrichen, Ingenieuren halt, wie das Ganze so funktioniert. Das war super. Mit dem habe ich halt verhandelt auf ein Jahr. Man hat das runtergebrochen aufs Quartal. Es gab mal intensivere Phasen, weniger intensivere Phasen. Und ich habe jeden Monat einen festen Betrag in Rechnung gestellt. Der lief auch durch den Einkauf durch. Keine Diskussion mehr mit Stundensätzen. Keine Diskussion mehr, wenn die Kunden die Termine abgeblasen haben. Das war zwar alles noch zum großen Teil vor Ort, aber ich hatte plötzlich wesentlich weniger Stress. Das ist heute eins der Kerndinge, die ich mache. Ich arbeite ausschließlich nur noch mit Kunden, die wertbasiert mit mir zusammenarbeiten. Wir kalkulieren, das machen wir im Lastenheft auch so. Also diese 25.000 Euro sind nicht aus dem Welt gegriffen, sondern ich kann den über Risikomanagement im Projekt sehr genau hinrechnen, was der Wert eines Lastenhefts ist. 80-20-Regel, 80% Inhalt kommt von denen. Ich weiß nicht, Wir haben im März was zu einer Robotik-Verkettungsanlage geschrieben, ja. In der Fertigung, das kenne ich im Detail nicht. Ja. Wir haben im Sommer eins geschrieben für einen kommerziellen Quadcopter. Ich habe mit Quadcoptern im Alltag auch noch nicht so viel zu tun gehabt. Das kommt von dem Kunden. Ja. Wir sind die Methodiker. Von uns kommt die Methode. Das heißt 80-20-Regel, sodass ich dann einfach den Wert, den wir errechnet haben, das können die alles nachvollziehen, ins Projektmanagement, runtergebrochen habe auf die 80-20-Regel und das ist mein Wertangebot. So, und jetzt hat auch plötzlich keiner mehr was zu verhandeln, weil wenn Sie jetzt verhandeln wollen mit diesem Betrag, egal ob das jetzt 15, 20, 25, 30 oder whatever ist, dann würde ich gar kein Thema. Dann fangen wir ganz vorne wieder an und kalkulieren nochmal das Risiko von deinem Projekt. Ja, das macht es mir viel, viel einfacher. Selbst im Konzernumfeld setze ich das mittlerweile durch, bei Kunden wie Hilti. Ich habe quasi eine Flatrate, die bezahlen mir jeden Monat einen satten vierstelligen Betrag. Egal, ob der Projektleiter das absagt oder da ist oder ob ich, ne, mit denen habe ich, es gibt nur eine einzige Sache, die das committed ist zwischen uns. Jeden Dienstag von 10 bis 11 ist Websession. That's it. Natürlich gibt es auch mal sinnvolle Vor-Ort-Workshops, das kann ich aber dann selber steuern, ob ich Bock und Zeit dazu habe und es für ihn auch Sinn macht und er auch kann. Ja? Und wenn er, das ist jetzt vor ein paar Wochen so passiert, wenn er vor ein paar Wochen überpriorisiert worden ist von seinem Chef und mich dann anrief, die Web-Session geht nicht, können wir die auf Freitag schieben? Ich so, nee, Freitag geht nicht, Freitag bin ich auf einem Barcamp. Ja, okay, dann treffen wir uns ja nächsten Dienstag wieder. Ich so, ja, ist okay. Läuft's denn? Ja, läuft. So, ich konnte trotzdem am Ende des Monats meine Euros in Rechnung stellen und kriege die bezahlt. Ja, das heißt, das ist ein weiterer ganz, ganz wichtiger Puzzlestein, den ich gemacht habe. Ein nächster wichtiger Puzzlestein, den ich gemacht habe, Systematisierung und damit verbunden. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich es ja auch und ich mache ja auch eine Audioaufnahme für euch. Ja. Genau. Systematisierung und Standardisierung. Ich habe früher immer Dienstleistungen individuell gemacht. Zwar war natürlich auf einer Metaebene immer das Gleiche. Ja, aber im Grunde war das irgendwie immer für den Kunden dann doch wieder ein bisschen individuell. Ja, da bin ich komplett weg von. Ja, egal, was ich mache, egal, ob es das Mentoring ist, ob es diese Get-the-Job-Done-Service ist, ob es die ganze Umsetzung der digitalen Produkte ist und so weiter und so weiter. Ich habe einen ganz klar definierten Prozess, wie er für mich am besten funktioniert und gleichzeitig für den Kunden einen hohen Nutzen stiftet. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Warum kauft der Kunde bei mir? Vielleicht auch nochmal eine Frage zum Thema Nische. Ja, weil ich eben halt einen hohen Nutzen stifte. Ja, das ist, wer den Mehrrad gelesen hat, der kennt dieses Thema. Der Kunde kauft nur die Leistung bei einem Unternehmen, weil sie einen hohen Nutzen darstellt. Ja, zum Beispiel Michaela macht bei mir das ganze Thema WordPress-Backend-Beobachtung. Ist für mich ein extrem hoher Nutzen. Ich muss mir jetzt keine Gedanken drum machen, dass hier jetzt irgendwas schief läuft. Also jetzt in diesem Fall wird es nicht so krass sein, aber ich habe schon einmal dieses erlebt. Ich war als professioneller, bezahlter Speaker auf der Bühne, habe natürlich zum Fachthema geredet und in dem Moment war meine Site down. Ja, wie doof ist das, dass du auf der Bühne über deine Webseite redest und sagst, da ist noch mehr cooler Content und alles, Free Stuff und den ganzen Kram und so weiter. Und dann kommen so die ersten Hände und sagen so, die Seite ist nicht erreichbar und du stehst da oben und denkst so, Scheiße, ja. So. Genau, ne? Ja, so, das heißt, ich habe da einen extrem klar definierten Ablauf. Ja, wie die Leistung erbracht wird. Ja, und innerhalb dieser verschiedenen Phasen dann auch die einzelnen Schritte, die aufeinander aufbauen. Und das Ergebnis, was in diesem Schritt hier erreicht werden soll. Ja. Deswegen habe ich so klein geschrieben, wenn ich jetzt mal Platz habe. Ja. Genau, ja. So, dass völlig klar ist, was passiert und vor allem, was auf welchem Schritt folgt. Ja, das ist richtig wie eine Perlenkette aufeinander, baut das auf. Ja, alle meine Dienstleistungen. Von A bis Z. Schon, das geht schon los hier vorne in Sale. Das ist die eigentliche Leistung. Und hinten auch in der Abrechnung genauso. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel von dem Lastenheft erstellen in 2 Wochen. Das ist so das große Ding. Wir haben leider kein Beamer, sonst könnte ich euch das hier zeigen. Es gibt verschiedene Phasen, wo wir durchgehen in den 2 Wochen. Anforderungen erheben, Anforderungen sortieren, Lücken füllen, Peer-Reviews machen, Freigabe-Review machen. Ja, das heißt, in diesen verschiedenen Phasen, die sind 1 bis 3 Tage lang, gibt es verschiedene Schritte. Einladung verschicken, also Termin festlegen, Einladung verschicken, Templates bereitstellen, die Online-Session testen, ob das so und so weiter und so weiter. Was nacheinander zu tun ist, damit es erfolgreich funktioniert. So, und das, da arbeite ich halt viel mit diesen Post-its oder Statis, wo ich wirklich große Tapeten baue, ja, wo ich dann zack, 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 das ist quasi auf der Metaebene der Prozess in den verschiedenen Phasen und in dem Prozess gibt es diese, das heißt, wenn ich, da kommen wir gleich zu bei dem 4. Puzzlestück, ich virtuelle Ingenieure, also VAs, ich habe Ingenieure, die als Freiberufler ja für mich arbeiten, die laufen genau diesen Prozess durch und dann geht das hier weiter und dann geht das hier weiter.
Das habe ich schon verstanden, ja? Vielen Dank, aber weil wir jetzt noch
genau. Genau. Jetzt könnte ich natürlich den Sale vorne individuell machen, wie früher.
Was verstehst du unter
Angebot? Angebot und Zusage. Angebot ist nicht Marketing.
Also nicht Marketing.
Nein, nein.
Nicht
Kontakt. Der kommt zu mir und sagt, Pfingsten, ich brauche in 2 Wochen Lastenheft. Da sage ich, super. Und dann geht das hier los. Ja? Und zwar nur so, wie ich will. Ja, ich zwinge gerade, das ist noch nicht ganz durch, aber ich zwinge gerade die Einkäufer vom Konzern aus den 90ern in 2015 zu wandern, indem ich einfach sage, ja klar, könnt ihr mein Lastenheft, das ist überhaupt kein Thema. Es gibt einen Service, der nennt sich Digistore, da ist eine Website, da ist ein Link. Lieber Einkäufer, geh bitte da drauf und kauf. Wir beiden machen ja mit dem Bernd zusammen das Leadership Barcamp. Wir kennen gerade auch da wieder die gleiche Erfahrung, dass Einkäufer da noch nicht sind, ja. Da kann man was hinüberweisen. Ach, ja, und man kriegt auch ein Dokument fürs SAP. Genau, ja, das ist. Den gibt es ja nicht, aber das ist ja kein Problem, weil im Teil dieses Sales-Prozesses, ganz wichtig, steht ja auch die Erhebung des Wertbeitrags. Ja, und im Digistore steht dann einfach nur der Betrag. Da bin ich noch nicht, da ist ein Teil meiner Sachen, wo ich gerade noch schraube. Ja. Aber auch der Sale, also das, was Marketing ist für mich, Blog, Podcast, Video, Newsletter, den ganzen Online-Zoo, den wir da so vor uns hertreiben zu unserem Thema. Ja, aber wenn der Kunde dann wirklich sagt, hey Pfingsten, ja, dann steigt er hier ein.
Ja.
Ja. Schön wär's. Ja. So, und das Zweite, hinten auch, ich habe das auch standardisiert. Wie oft habe ich. Bitte, oder hast du noch Fragen? Abrechnung.
Okay.
Ja? Wie oft habe ich vergessen, bei total guten Kunden, zufriedenen Kunden am Schluss noch mal die Empfehlung einzufordern? Ja? Klar schreibe ich sofort eine Rechnung und klar hake ich dann hinterher, wenn die Rechnung nicht innerhalb der gewissen Zeit da ist. Ja? Klar, dass die Unterlagen alle digital bereitgestellt werden. Das ist alles klar, gehört für mich zum Teil der Auftragserfüllung. Aber danach gehört sich es eigentlich als guter selbstständiger Unternehmer, Entrepreneur, Solopreneur, wie auch immer, einen guten Kunden, der zufrieden ist, nochmal zu fragen, darf ich denn um eine Empfehlung bitten? Habe ich immer vergessen. Ist jetzt im Prozess drin. Ist unterschiedlich. Also ich kriege richtige, ne? Klaus Müller, Entwicklungsleiter. Oder es gibt indirekte auch, die ganz gut funktionieren. Die sagen, ja, dann muss ich erstmal Rechtsabteilung fragen und die Marketingabteilung fragen und meinen Chef fragen und den seinen Chef fragen. Was da aber ganz gut funktioniert, wo die ganz gut mit klar kommen, wo dran steht, Klaus P., Projektleiter, Premium Werkzeugmaschinen aus Europa. Wer ist das? Danke. Ja, das funktioniert. Ich habe aber nie Hilti genannt und sein Nachname ist auch nicht genannt. Ja. Ja, so heißt die Branche. Bohrmaschinen, Kreissägen. Ja, ne? Kann man auch. Ja, aber es ist okay für die. Also das funktioniert schon. Ja, dass ich das jetzt mehr und mehr mache. Das war das, was ich 10 Jahre lang total verpennt habe. Ja. Also Nische, wertbasierte Aufträge, Systematisierung, Standardisierung, ganz, ganz wichtig. Es hat nämlich noch einen zweiten Effekt. Du wirst viel, viel schneller in deiner Leistung. Und dadurch, dass es die gleiche Leistung ist, die du immer wiederholst, wirst du immer besser, weil ich jetzt im Grunde noch gucken muss, funktioniert der Prozess? Wie funktioniert der Prozess? Gibt es irgendwo Probleme? Hakelt es immer? Ja. Ja, weißt du, der weiß auch genau, der Pfingsten arbeitet genauso dadurch. Ja. Und der weiß auch, weißt du, das ist so ein Paradebeispiel. Ich kann mit diesem ganzen wie heißt denn das jetzt, das auf YouTube basieren oder Google Hangout basierende Webinar-Sachen ist so ein tolles. Webinar-Job, kann ich nichts mit anfangen. Meine Kunden sitzen hinter einer Konzern-IT. Ja? Ich kriege immer noch Mails, ja, mein Internet Explorer auf meinem Arbeitsrechner, ja, der ist Internet Explorer 6, der kann deine Responsive-Seite nicht aufrufen. Da sage ich, ja. Ja, so, das heißt, ich weiß auch, okay, ich muss hier mit einem Go-To-Webinar arbeiten, weil das ist so der ganz alte Schlachtrost, danke, genau, ja, Go-To-Meeting funktioniert immer durch jede blöde IT-Firewall durch. Ja, meistens bin ich nicht der Erste, der das nutzt. Ja. Und im Zweifel, genau deswegen ist es auch wichtig, ne? Checkliste, ja, das schicke ich denen, die Checkliste, sage, okay, wir haben jetzt einen Termin, check bitte ab, kriegst du GoToMeeting gestartet. Wenn nicht, klär, wer ist dein IT-Verantwortlicher, dass du das im Zweifel installieren kannst. Lalalala. Deswegen ist es ist am Händchen nehmen, aber es ist wichtig, damit es funktioniert. Ja, das heißt, ich weiß auch, in diesem Prozess kann ich Dinge machen, die funktionieren gut. Webinar-Jam kann ich mir komplett knicken. Ja. Geht nicht. Ja, natürlich. Aber das kannst du in allem Kontext. Ja, du weißt halt, okay, du hast eine Zielgruppe, keine Ahnung, die sind vielleicht 60 plus. Ja, meine Mutter ist 75. Die ist begeisterte Tablet-Nutzerin. Ja, die kommt jedes Mal, wenn wir uns sehen, wenn die bei uns zu Besuch ist, die Kiddies treffen, die Enkelkinder treffen oder wir bei denen, kommt die spätestens eine halbe Stunde später mit ihrem Tablet und sagt so, Mike, ich will da bei so einem, ich bin in Herdecke aufgewachsen, neben dem Krankenhaus da in Herdecke, das ist ja ein bisschen so Waldorf und so weiter. Und dementsprechend hat sie halt auch entsprechende Dienstleister, die halt auch sowohl und sowas findet sie halt gut, finde ich, ist okay, kann man machen, ja. So, die kann aber online da bestellen und dann ist immer so, ich weiß jetzt gerade nicht, wie geht denn das? Ja, ich habe schon mit der Hotline von denen telefoniert. Ja. So, und das ist im Grunde genau das, du kannst das sehr gut weiterentwickeln, wenn du es einmal visualisiert, ich mache es so, ich visualisiere es und teste es dann immer mehr und mehr und mehr und mehr aus. Ja, bis ich, und das mache ich aber selber. Ja. Ich selber bin quasi mein eigener Experte und mache das so lange, bis ich irgendwann sage, okay, der ist recht rund. Ja, damit kann ich ganz gut was anfangen. Und jetzt kommt quasi der nächste und entscheidende Schritt. Ich habe jetzt keine Lust, wieder wie früher in meinem eigenen Hamsterrad herumzueiern. Ja? Weil am Ende, auch wenn ich es wertbasiert habe, tausche ich ja hier wieder Zeit gegen Geld. Ja? Um jetzt die Zeit gegen Geld Tauschqualität zu erhöhen, also das, was wir ganz am Anfang mal berechnet haben, gucke ich natürlich, gibt es jetzt Leute, die mich unterstützen können? Da ich aufgrund meiner Historie einfach mich in dem Solopreneur-Setting sehr wohlfühle und einfach das Thema Mitarbeiteranstellung für mich mal gecancelt habe in meinem Leben, ist klar, dass ich mir von außen Externe reinholen muss. Ja? Das heißt, ich muss gucken, gibt es da draußen Ingenieure, die das können, fachlich, das nennt sich Requirements-Ingenieure oder Systemingenieure? Sind die Kunden kompatibel? Ja. Ganz wichtiger Punkt, ja, ich kenne einige extrem gute Fachingenieure, sind super, ja. Wir können es dann nicht unbedingt auf den Kunden loslassen, ja. Wir können dir innerhalb von kürzester Zeit die Motorsteuerung von VW reparieren, ja, aber die sollte man jetzt vielleicht nicht irgendwo hinschicken, wo sie mit anderen Kunden, ja, nicht mit ihren Teamkollegen, sondern mit anderen Kunden zu tun haben. Ist halt so, ist jetzt nicht wertend, ist so, muss ich aber darauf aufpassen, ja. So, jetzt habe ich die, jetzt kennen die klassischen Methoden und das klassische Handwerk. Das heißt, ich muss ihnen auch diesen Prozess beibringen. Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt vor ungefähr 6 Wochen in der Nähe von Berlin für meine VA-Ingenieure ein 2-tägiges Seminar denen gegeben. Ja, das heißt, ich schule auch meine VAs, ja, dass ich die auch loslassen kann auf das ganze System. Ja. Virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten. Also virtuelle Assistenten wird immer so, also passiert mir immer so in meinem Kopf, verklingt mit einer Sekretärin übers Internet. Ja, aber ein Fachingenieur, der mich unterstützt, ist für mich auch ein virtueller Assistent. Ja, er ist eben jemand, der von außen mich da unterstützt. Das heißt, ich habe da zum einen dieses Ganze durchgetestet. Es war zum Beispiel so, dass ich den Kickoff-Workshop und den Review-Workshop zunächst in der allerersten Version dieses Prozesses noch vor Ort gemacht habe beim Kunden. Das heißt, ich bin hingefahren, Workshop gehalten, alles eingesammelt, der Rest lief übers Internet und ganz am Ende Freigabe-Review war ich wieder da, und so. Und dann habe ich den nächsten Schritt gemacht und habe gesagt, okay, jetzt machen wir das alles nur noch mit GoToMeeting. Ja, das sind wir alle gewohnt als Ingenieure. Mit internationalen Projekten ist das oft nicht so die Diskussion. Nur wie moderierst du einen 4-Stunden-Workshop übers Internet? Ja, das war für mich die, und das Gleiche dann auch nochmal, der Freigabe-Review-Workshop ist das Gleiche auch vom Zeitumfang. Ja, dann habe ich das ausgetestet, dann habe ich den VAs das alles beigebracht, hat sich sogar rausgestellt, es gibt welche, die lieber Workshops moderieren übers Internet und lieber welche, die den ganzen Anforderungstextkram zusammenfahren in ein vernünftiges Dokument. Also wir haben auch mittlerweile angefangen, so ein bisschen Rollen thematisch uns aufzuteilen. Und ich ziehe mich immer mehr hier hinten auf das Thema Sales. Ja, und das führt bei mir eben zu diesem Punkt, ja, wie kriege ich, und das ist das, was mir unglaublich am Herzen liegt, seit ich diese Erlebnisse 2010 hatte, wie kriege ich die Tauschqualität für mich persönlich hoch? Ja, weil der Hintergrund ist relativ simpel und das ist für mich jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, ich bin auf diese Welt gekommen und ich weiß, dass wir als Menschen nur eine einzige Tauschware haben. Das ist unsere Zeit. Wir wissen nicht, wie groß das Volumen ist. Ich weiß es für mich, dass es 41 Jahre waren. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen. Ja? Aber was ich tauschen kann, ist Zeit. Zeit gegen Geld, Zeit gegen Lernen, Zeit gegen Zeit mit anderen Menschen und so weiter. Ich kann das tauschen. Was mir als Mensch heute ganz wichtig ist, die Tauschqualität meiner Zeit habe ich sehr im Blick. Nicht nur geschäftlich, auch bei solchen Sachen. Ja? Deswegen bin ich zum Beispiel nicht mehr auf Konferenzen, sondern gerne auf Barcamps. Ja, jetzt habe ich euch hier fast 50 Minuten erschlagen mit dem Thema. Habt ihr Fragen dazu noch weitere? Ja. Das kann passieren, aber mein Vorsprung ist jetzt im Moment, was das Thema angeht, 4 Jahre. Das ist jetzt in meinem Fall, das ist.
Jetzt dann, wenn ich mir ein Lastenheft von VW angucke, dann muss ich selbst kurz, Entschuldigung, die Wortwahl, wie schlecht die
ist. Ja.
Der Markt würde reichen für 3 Meinungen.
Ja. Also genau. Wie gesagt, da ich auch nur Lastenheft erstelle und auch nur Lastenheft in 2 Wochen. Ja. Alles andere sage ich, ich kenne da gute andere Systemingenieurbüros. Willst ein Lastenheft haben in 6 Monaten, kein Thema. Da gibt es einen guten Kollegen, kann ich dich ruhigen Gewissens hin empfehlen.
Was erwarten denn die von dir in 2 Wochen? Also in 2 Wochen, 2 Monaten, wenn ich
ja
qualitative
Welt. Natürlich.
Aber die wissen das.
Die haben, ja. Also das, ein schönes Beispiel war jetzt die Geschichte mit dem Roboterverkettungsanlage im Frühjahr. Die wollten dort, das ist ein Maschinenbau-Mittelständler hier aus der Region, die wollten für 5 Millionen Euro Roboter kaufen für ihre Fertigung. Und der Gesamtprojektleiter hat mit dem Einkäufer geredet, weil das halt eine Investition ist, machen die eine Ausschreibung und hat ihn gefragt, was hast denn du für die Ausschreibung an Anforderungen für die Lieferanten? Ja, und da sagte der Einkäufer, ich habe hier diese 10 Zeilen in Excel. Da sagt er so, wir versenken nicht 5 Millionen Euro, und damit ich nochmal als Projektleiter hinterrund gemacht werde und weitere 5 Millionen Euro versenke, damit die Roboter so funktionieren, wie ich sie gerne haben will. Dann sagt der Einkäufer, ist kein Thema, in 2 Wochen mache ich Angebotsabgabe. So, das heißt klar, natürlich werden wir nicht in 2 Wochen ein Lastenheft von der Reife und der Güte haben, wie es normalerweise vom handwerklichen Herrn Systemingenieur in 2 bis 6 Monaten macht. Ist aber gar nicht dein Problem. Ja. Andere Beispiel mit der Drohne war es genauso. Da habe ich auch was Neues für mich gelernt. Die brauchten jetzt relativ früh für den ersten Musterstand ein Lastenheft. Und zwar, das war für mich, wie gesagt, eine neue Erkenntnis, wenn es um das Thema Investoren ging. Investoren lasten oder stufen ein Lastenheft ähnlich als Asset ein wie ein Patent. Ja, das heißt, sie wissen, dass sie da 1 Million oder mehr in so ein Startup stecken. Ja, und dieses Startup wird, 8 von 10 Startups gehen in die Mauer, wahrscheinlich scheitern. Ja, das heißt, was machen Investoren? Die ziehen das Patent daraus und verkaufen es an Wettbewerber. Und das Gleiche können sie mit einem Lastenheft machen, das wusste ich auch nicht. Ja, die ziehen das Lastenheft raus und sagen, okay, ein bisschen Staub wegmachen. So, hier, lieber Wettbewerber, eine sehr detaillierte technische Anforderungsdokumentation wollt ihr es haben, kriegen wir ein bisschen Cashback. So, und das ist im Grunde weitere Fragen. Ja? Ja?
Und zwar, du bist jetzt in einem sehr klar strukturierten Markt, auch in Unternehmen, die ja sehr genau aufgestellt sind. Ne? Und auch schon sehr klar, die wissen, was sie wollen. Jetzt würde das für mich, das würde mich nicht interessiert so. Ich bin ja in dem Thema Führungskräfteentwicklung, Karriereberatung, Placement. Da gibt es schon auch Nehmen wir mal das Thema New Places, gibt schon auch klare Prozesse, könnte ich auch so runterbrechen, das finde ich auch gut. Ich habe jetzt sogar mal meiner Kundin damit angefangen, weil mir das auch tierisch auf den Senkel geht, dass ich das immer so individuell mache und es gibt ja Dinge. Wie vermutest du, also hast du damit Erfahrung vielleicht mit jemand anderem, der schon mal sowas Ähnliches oder ich sag mal so eher auf so Soft Skills runtergebrochen angeboten hat? Also wie ist deine Einschätzung?
Du kannst das auch auf Coaching-Sachen machen oder auf solche soften Dinge machen. Also im Grunde, ich habe das mal gemacht mit einem sehr befreundeten Coach zusammen, der ist spezialisiert im Bereich Unternehmensnachfolge, Mittelstand. Ja, naja, also bei dem ist dieser Sales-Cycle in 3 Stufen. Ja? Der verkauft und dann macht er erstmal wirklich klar, kommen wir in den ersten Wochen miteinander zurecht oder gibt's nennt das Breakout-Punkte, also wo sie sagen, okay, sorry, das macht keinen Sinn mehr. Ja? Kannst du, ja. Gehe ich von aus. Es ist im Grunde, ich würde eher die Frage stellen, wenn New Placement, wenn ich das richtig verstehe, geht es ja darum, dass Mitarbeiter in andere Länder gehen für ein paar Jahre oder was? Oder was ist New Placement? Ach so, okay. Ich würde es halt noch weiter runterbrechen auf nicht neuen Job finden, sondern es ist nur für Ingenieure und Informatiker und nur die wechseln aus Konzern in Konzern oder nur wechseln in Konzern in Mittelstand oder nur Wechsel von klein auf Konzern. Ja, weil die haben wahrscheinlich jeweils immer wieder unterschiedliche Gedanken, Probleme und so weiter. Und dann wird es sich vermutlich sehr gut visualisieren lassen.
Hättest du noch einen Tipp, an wen ich da mal so wenden könnte, weiß ich nicht, beispielmäßig austauschen?
Frag mich, also für mich, das ist Ingenieurtätig. Ich habe ein Systemdesign gemacht.
Monika, machst du?
Ist Monika, weiß ich.
Ja. Also Monika ist, glaube ich, Experte in dem Bereich, oder?
Also,
wie meinst du, dass
die Führungsprozess
okay. Ja. Ja, Monika. Ich schreibe gerade ein Buch dazu, weil mich viele fragen. Schreibe ich das gerade runter, wie ich davor gekommen, aber das wird es erst nächstes Jahr geben.
Also. Mein Coaching-Business basiert genau auf diese 4 Puzzlestücke. Genau das, dass es so nach oben wo alle in Place waren. Das funktioniert für dich genauso.
Da hattest du
noch eine Frage. Ich kann nur mal 2, 3 Sätze mehr zu dieser wertebasierten Aufsichtsstruktur sagen. Also vor allen Dingen halt jetzt im Ingenieur kann ich mir das gut vorstellen, ein Projekt, das ist eine Investition, oder ein Robotics-Thema.
Also bei mir ist das Mentoring ja ähnlich wie bei euch das Coaching, vermute ich mal. Ja, ich nehme mal jetzt das eine konkrete Beispiel, weil wir jetzt gleich 5 Uhr haben. Das eine konkrete Beispiel, das ist Zeiss gewesen, in diesem Tochterunternehmen mittelständisch geprägt. Die haben eine Entwicklungsabteilung gehabt von damals, glaube ich, 35 Ingenieuren und wollten in einem Projekt mit ungefähr 8 Leuten das Thema Systems Engineering reinbringen. Also das, was ich als Systemingenieur halt mache, Methoden, Tools, Kommunikation, auch gerade Distanz. Ich im Troubleshooting habe viel mit Offshore-Teams zu tun gehabt, wie kommuniziere ich über Distanz, nutze dieses Web und so weiter. Und da haben wir im Grunde kalkuliert, was würde das kosten, wenn die ein Projekt machen, ein ganz normales Entwicklungsprojekt, da haben die Budgets für, sagen wir 1 Million. Ja? Und wenn die das Projekt quasi, klassisch läuft es oft so, okay, das Projekt muss, ist das Projekt, die müssen da halt ein Fernglas entwickeln und außerdem müssen noch Systems Engineering so als U-Boot mitmachen. Ja? Und dann scheitern die grandios oder brauchen 2 Jahre und so weiter. Dann haben die mal kalkuliert das Risiko, was sie quasi investieren, ohne angeleitet zu werden. Und das war quasi der Wert. Ja, und wie viel kommt dann von mir? Das ist der Anteil gewesen und das haben wir dann quasi durch 12 geteilt. So ähnlich kannst du das auch machen. Also ja, kannst du das in jeder Konstellation überlegen, auch jetzt mal aus der Sicht des Selbstständigen, was für einen Wert hat es mir, wenn jemand anders für mich da was übernimmt oder entsprechend in meinem Unternehmen aktiv ist. Also für mich eine Leistung bietet. Ja. Das funktioniert nie mit dem Einkauf, das funktioniert immer mit den Entscheidern, mit dem du quasi den Auftrag entscheidend verhandelst. Es kann sogar sein, das ist mir sogar bei Hilti jetzt passiert, dass ich am Ende doch wieder ein Angebot mache mit Stunden da drin. Ich habe dem Projektleiter gesagt, ich schreibe bei mir mit gleich einen Stundenzahl rein, ich mache keinen Stundenzahl. Ja, ja, ist gut.
Kannst du das auch im
B2C-Bereich? Ja. Ja, klar.
Also zum Beispiel eine
Coaching-Leistung anbieten, klar. Was hat das für einen Wert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmer da stehe und sage, okay, ich habe da so mein GmbH und Co. KG mit 15 Leuten, ich weiß nicht mehr vor und zurück. So. Ja? Was für ein Risiko fahre ich als Unternehmer, wenn ich das Ding in die Mauer fahren lasse? weil ich mich jetzt so 3 Monate lang so irgendwie im Kreis drehe. Kannst über den Weg kalkulieren. Du kannst auch sagen, okay, ich merke so, okay, der Business funktioniert so ganz gut, ja, aber wenn ich mir einen Coach dazu hole, was für ein Potenzial hole ich mir dann rein für zukünftiges Business? Das lässt sich irgendwie kalkulieren. Du musst gucken, wo findest du das? Hm? Ja, gerne, Monika. Vielleicht auch ein ganz. Ja. Ja. Es gibt ein Buch von Alan Rice, gibt es eins, und Gebhard Borg. Auch mein Preis, den hatte ich auch bei mir im Podcast. Sehr interessant, wie der auch rangeht mit seinem Team. Der hat auch, der macht so Führungskräfte-Coaching. Borg wie die Borg, ja? Und das Buch heißt. Deswegen kann ich mir seinen Namen so gut merken. Wir sind die Borg. Mein Preis oder dein Preis, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, so oder so. So, das ist eine. Die zweite Sache ist, genau. Value-Based Fees von Alan Rice. Ja, oder ich gucke nachher, wenn ihr es nicht lesen könnt, noch mehr von euch. Ich habe keine Coaching-Ausbildung. Was wollte ich noch sagen? Ich hatte noch einen Gedanken. Ach so, genau. Das habe ich natürlich in meinem Mentoring-Setting auch immer. Ja, wir vereinbaren einen gewissen, ja, eine Stunde pro Woche Web-Session. Natürlich, wenn ich Fragen unter der Woche, bin ich verfügbar. Ja? Also die können mir eine Mail schreiben oder meinen Online-Kalender nutzen, dass sie quasi nochmal irgendwie was dazu buchen. Das, also Zeit dazu holen, wenn sie, weil das macht keinen Sinn, dass sie da stehen und ein Problem haben und warten jetzt 7 Tage, bis das nächste Mal der Mike Zeit hat. Das heißt, wir haben immer eine Mitvereinbarung, die da heißt, wenn wir merken, dass es auf meiner Seite viel zu viel Aufwand wird oder auf deren Seite viel zu wenig abgenommen wird, dann müssen wir nochmal reden. Ja? Das macht Sinn. Ja, deswegen so komme ich nicht in die Gefahr, dass sie plötzlich zwar 4 Stunden im Monat mit mir vereinbaren, weil mehr haben sie eigentlich nicht vereinbart, aber hinter 40 Stunden haben wollen. Dann würde ich die Reißleine ziehen und sagen, sorry, so funktioniert es nicht. Und genauso haben die nicht das Risiko, dass sie das Gefühl haben, sie geben da Kohle aus und es passiert am Ende gar nichts, weil die nicht abgerufen wird, die Zeit, die sie buchen im Grunde bei mir. Ja. Aber das ist eigentlich das kleinste Problem. Okay. Wer mag, ich habe, wie gesagt, meinen Laptop mit. Ich kann nachher auf dem Laptop nochmal zeigen, ein Foto von dem Design meines Business-Prozesses hier. Ja? Also sprecht mich ruhig an. Ich habe das, kann ich euch zeigen.
Dankeschön. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs.